Ja, guten Morgen von mir nochmal. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts durcheinander gebracht. Ich freue mich, dass ich zu euch reden darf. Danke Andreas für das Vertrauen auch. Er hatte mich mal gefragt, ob ich zu euch mal ein paar Gedanken teilen möchte. Vielen Dank. Und ich muss noch mal ein Spezialgerät hier anmachen, was ich von der Technik bekommen habe. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und hatte es auf dem Herzen, über das Thema Geld zu reden. Das ist schön, dass alle sitzen bleiben. Das ist ja heutzutage, ja, wir haben so viele Tabus schon gebrochen in unserer Gesellschaft, so viel ist irgendwie liberal und frei anzusehen, aber bei dem Thema Geld ist das immer noch so eine Sache. Warum auch immer, ist das immer noch so ein Tabuthema. Und eigentlich redet man darüber nicht. Zusammengefasst kann man sagen, man redet nicht gerne über seinen Kontostand. Ja? Also irgendwie, irgendwas ist mit diesem Thema. Und ich habe in der Vorbereitung auch zu, so fange ich mal an, ich muss euch warnen, weil es gibt so ein paar Themen oder ein paar Dinge, die, glaube ich, anders sind, als wir sie vielleicht so vor Augen haben. Ich hatte Gott gefragt, deine Maßstäbe sind andere. Was ist für dich ein Jahrtausend? Er sagte, eine Sekunde. Ich habe ihn gefragt, was bedeutet denn für dich eine Million? Er sagte, ein Cent. Da dachte ich, oh, kannst du mir denn so einen Cent besorgen? Und dann sagte er nur, kein Problem, warte mal eine Sekunde. Ja, also, Scherz beiseite. Ich glaube, dass Gott andere Maßstäbe hat und die Frage für den Vormittag ist für mich, können wir das Thema Geld von unserem Glauben irgendwie trennen? Ist dieses Thema Geld einfach irgendwas, was zu diesem Leben dazugehört, was einfach von der Welt halt gemacht wurde und was wir halt haben? Oder ist es etwas, was sich irgendwie bedingt, wo die Bibel, wo der Glaube was Konkretes zu sagen hat? Und ich habe für euch drei Gründe mitgebracht, warum ich, also unvergänglicher Reichtum habe ich das Ganze mal betitelt, Geld regiert die Welt, auch mich und dich, Fragezeichen. Ich habe drei Gründe mitgebracht, warum ich mir erlaube, über dieses Thema zu reden. Ich meine, klar, ich hatte es auf dem Herzen, aber ich glaube, dass es ein Thema ist, was uns total dominiert. Ja, wir haben mit Geld zu tun, wir haben unser Portemonnaie dabei, wir überweisen, wir bezahlen Rechnungen. Letztendlich, für die arbeiten, wir gehen zur Arbeit, um irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen, um uns unsere Existenz zu sichern, um uns ein paar Wünsche zu erfüllen. Von daher, das Thema dominiert unser Leben. Der zweite Punkt, warum ich denke, dass es wichtig ist, ist, weil ich glaube, mit diesem Thema Geld ist in unserer Gesellschaft, in der heutigen Zeit, wird viel, viel nicht so gut gemacht. Und gerade wenn ich auf das Konsumverhalten gucke von unseren Deutschen, von uns als Deutsche oder von gerade der jungen Generation, dann läuft da, glaube ich, einiges in die schiefe Bahn. Und der dritte Grund, warum ich sage, okay, es ist legitim, dass ich auch über dieses Tabuthema reden darf, ist, weil Jesus es getan hat. Ich habe mal in die Bibel geguckt und habe nicht gezählt, aber ich habe gelesen, dass über 2000 Verse über dieses Thema Geld gehen. Ja, und wenn man mal die Bibelverse von dem Thema Glauben und von dem Thema Erlösung, was ja zentrale Bestandteile sind, dann kommen wir auf ein paar hundert Verse, aber sind insgesamt noch unter dieser Anzahl. Deswegen ist das Thema natürlich nicht wichtiger, aber es ist interessant, warum es so viele Verse über dieses Thema gibt. Von der Bergpredigt angefangen, ich habe das auch nicht nachgezählt, aber nachgeschaut, dass 16 der 38 Gleichnisse auch dieses Thema Geld, Finanzen zum Inhalt haben oder streifen. Von daher habe ich einen ersten Punkt für euch und der bedeutet, wir sind reich. Ja, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ja? wir sind reich. Und wieso sage ich das? Also erstmal, wenn man ganz nüchtern darauf guckt, dann ist es so, ich habe mal im Internet eingegeben, was verdient ein Durchschnittsdeutscher? Dann habe ich das eingegeben im Internet, da gibt es so eine Liste, da kann man sein Gehalt dann eingeben. Und da wird dann gesagt, wie reich man ist. Ja, und wenn man das mal macht, dann sieht man, ein Durchschnittsdeutscher gehört zu den 2,96% reichsten Menschen der Welt. Also wir sind irgendwo, eigentlich ist dieser Mann hier rot, ja, das sind wir quasi. Hier unten sind noch zwei, so das ist Bill Gates und Co. Und dann gibt es hier ungefähr 96 Männchen, die sind alle ärmer. Da sind Millionen, wenn nicht Milliarden, die jeden Tag um ihr Leben bangen, die nicht wissen, wie sie sich ernähren sollen. Und ich glaube, klar, das ist ein Durchschnittseinkommen. Und ich glaube, wir haben hier alle eine unterschiedliche Ausstattung. Wir haben alle unterschiedlichen Kontostand. Aber ich glaube, wir bewegen uns in dem Bereich. Und ich glaube, keiner von uns muss morgens aufstehen und sagen, unser täglich Brot gib uns heute. Ich glaube, das haben wir einfach nicht. Die Frage ist, wie definieren wir reich? Wenn wir es so definieren, als dass wir mehr haben, als wir zum Leben brauchen, dann können wir, glaube ich, sagen, wir sind einfach reichlich beschenkt. Und das können wir, glaube ich, alle sagen. Wir müssen uns nicht fragen, was wir morgen essen. Wir sind einfach in einem Land, wo wir abgesichert sind, wo wir selbst, wenn wir unseren Job verlieren, wo wir irgendwie auf ein Niveau kommen, wo wir noch zurechtkommen. Ja, also wir sind reich, als gute Nachricht. Aber, da hängt ein Aber dran, die Dinge, diese über 2000 Verse, die in der Bibel stehen, die müssten uns dann ja auch irgendwie betreffen. Ja? Also wenn da von Reichen geredet wird, dann scheint es so, als ob wir angesprochen sind. Ich habe zwei Geschichten mitgebracht, die ich mit euch mal teilen wollte, mit euch zusammen lesen wollte, aus dem Lukas-Evangelium. Ich fange mal erstmal an, die Situation zu schildern. Also da war eine Menschenmenge und da ging es heiß her. Sie haben sich gestritten, irgendwie war was in der Luft und es ging um Geld. Und es geht dann los in Vers 13. Der eine sagt, Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll unser Erbe gerecht mit mir teilen. Nur mal bis hier. Ja? Also erstmal noch gar nicht verwerflich. Die haben sich über Geld gestritten und eigentlich ist es doch okay. Ich meine, Jesus scheint dabei zu sein, ein weiser, guter Mann, den kann man doch um eine gerechte Lösung fragen. Also eigentlich erstmal so alles im grünen Bereich und jetzt kommt Jesus und sagt, Jesus wies ihn zurück und sagt, bin ich etwa euer Richter oder euer Vermittler in Erbstreitigkeiten? Also mich hat das erstmal überrascht, weil irgendwie scheint er so ein bisschen gepiekt. Es geht weiter und er wendet sich an alle. Sagt, hütet euch vor der Habgier, wenn jemand auch noch so viel Geld hat, das Leben kann er sich nicht damit kaufen. Er will das nochmal verdeutlichen mit einem Gleichnis, wie Jesus das so oft macht und sagt, an einem Beispiel erklärte sein Zuhörer, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte, wo soll ich bloß alles unterbringen? Meine Scheunen sind voll, da geht nichts mehr rein. Er beschloss, ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann will ich mich zur Ruhe setzen, ich habe für lange Zeit ausgesorgt. Jetzt lasse ich es mir gut gehen, ich will gut essen und trinken und mein Leben genießen. Soweit doch auch irgendwie erstmal nicht ein Problem. Ich meine, wenn man nur dieses Gleichnis mal sieht, das könnte doch auch ein Standarddeutscher sein, der fleißig gearbeitet hat, der was von seinem Handwerk verstanden hat, der hat sich sein Einkommen gemacht und wollte jetzt, wie alt er auch ist, erstmal ein bisschen ruhiger treten, das Leben genießen. Also wo ist das Problem? Also erstmal würde man denken, ist doch gar nicht so schlimm und jetzt kommt Gott und sagt, du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? So wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Also irgendwie finde ich 180 Grad Drehung und eine krasse Antwort auf doch irgendwie doch gar nicht so schlimm ist. Ich will das mal gar nicht weiter kommentieren erstmal, sondern mit euch eine zweite Geschichte teilen, die ein paar Verse, ein paar Kapitel später stattfindet. Lukas 18. Die Reichen und die neue Welt Gottes. Wieder ein Dialog, oder was heißt wieder? Es ist ein Dialog zwischen einem Reichen und Jesus. Und Jesus wurde von einem reichen Mann gefragt, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Also scheint für mich schon wieder so ein bisschen gepiekt. Und er sagt, du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann antwortete, an diese Gebote habe ich mich von Jugend an gehalten. Aber etwas fehlt dir noch, sagte Jesus. Verkauf alles, was du hast und verteile das Geld an die Armen. Damit wirst du im Himmel ein Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Jesus merkte es und sagte, wie schwer ist es doch für einen Reichen, in Gottes neue Welt zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes neue Welt kommt. Vielleicht seid ihr schon mal über diesen Vers gestolpert mit dem Kamel und dem Nadelöhr. Nadelöhr, ich weiß nicht, falls jemand übersetzt, vielleicht nicht so einfach, aber diese Nadel, und ihr kennt das wahrscheinlich, man möchte einen Faden durchkriegen und es ist schon schwierig, und da wird von einem Kamel geredet. Also ich habe mal nachgeguckt und gedacht, irgendwas stimmt da vielleicht nicht, und da gibt es auch eine große Diskussion drüber. Und da gab es dann auch die Theorie, dass da gar kein Kamel gemeint wurde, sondern ein Seil. Also allen griechischen Studenten muss ich das wahrscheinlich gar nicht erklären. Also Kamel heißt auf Griechisch Kamelov, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber gut. Und das Wort Schiffstau, also Seil, heißt Kamilov. Das unterscheidet sich durch ein Vokal, also für alle anderen, die kein Griechisch machen. Und das würde doch schon mal naheliegender sein, wenn man ein Seil da durchschieben soll. Ja? Also das würde zumindest vom Bild passen, aber die Bibelforscher sind sich ziemlich einig, dass das eigentlich nicht der Punkt ist, sondern dass das Kamel wirklich gemeint wurde. Und letztendlich glaube ich, sofern ich das überblicke, ist das Ganze nicht ganz geklärt, aber es gibt eine andere schöne Interpretation, die ist auch jetzt nicht bestätigt, aber dieses Bild ist eigentlich ganz schön, weil es gibt in Jerusalem ein Stadttor, was ziemlich klein ist, und das ist überschrieben mit Nadelöhr. Und die Kamele, die da durchkommen wollten, die konnten das nur machen, wenn sie auf Knien durchgehen. Und sie konnten auch nur durchkommen, wenn sie nicht zu stark beladen sind. Und für mich eigentlich ein ganz schönes Bild, wie man da durchkommt, dass es schwierig ist, dass man sich auf Knien demütig da durchpassieren muss. Aber, wie gesagt, auch jetzt nicht komplett belegt. Ja, wir haben die zwei Geschichten gehört, und für mich ist es, wie gesagt, so ein bisschen paradox, wieso das so ein krasses Thema doch ist. Ich glaube, Matthäus 6, 24, wir kennen den Vers vielleicht, der gibt so ein bisschen Antwort oder bringt das nochmal auf den Punkt. Hier steht: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon, das Wort kommt aus dem Aramäischen und bedeutet quasi Finanzen. Manche Bibeltexte übersetzen es gleich mit Geld. Also es wird quasi gesagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und für mich, also wenn man das so sieht, da wird gesagt, Gott dienen und dem Mammon. Also als ob man das auf eine Ebene stellt, als ob man das auf eine Liga hebt, obwohl Gott der Schöpfer von allem ist, er hat uns gemacht und wir haben uns halt ausgedacht, wir brauchen irgendwie Geld als Zahlungsmittel. Ich meine, wenn wir auf einer einsamen Insel wären und hätten eine Million, ja, dann würde uns die überhaupt nichts bringen. Letztendlich, was ist Geld? Ich meine, das sind ein paar Scheinchen, ein paar Metalle, aber ja, und es wird auf eine Ebene irgendwie gehoben. Und die Frage ist, ich glaube, was wir festhalten können, ist, dass die Bibel und Jesus ganz klare Dinge zu diesem Thema Geld haben. Ja? Also es wird wirklich strikt gesagt, das ist ein heißes Thema. Was ich auch interessant fand, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also ihr könnt nicht dem Mammon dienen. Für mich irgendwie, normalerweise würde man doch denken, wir benutzen das Geld. Aber hier wird gesagt, wir können nicht dem Geld dienen. Also irgendwie fast andersrum, das Geld benutzt uns. Ich möchte mit euch drei Fragen beantworten. Ich habe die hier auf der nächsten Folie mal beschrieben. Unser Umgang mit Geld, beziehungsweise nochmal eine Frage klären, die aus diesen Gleichnissen auch nochmal deutlich gesehen sind. Man könnte ja auf die Idee kommen zu sagen, Gott möchte vielleicht nicht, dass wir reich sind. Ja? Also die Reichen, die kommen anscheinend nicht gut weg, haben wir gesehen. Aber ich glaube, das sagt die Bibel nicht. Es gab einige Gottesmänner, wenn man an Hiob denkt oder wenn man an Abraham denkt oder was auch immer, die waren gut ausgestattet, und das waren trotzdem Leute, wo Gott irgendwie ein Wohlgefallen hatte. Und ich glaube, das ist nicht der Punkt. Wir können reich sein. Nebenbei gesagt, andersrum glaube ich nicht, dass wir reich sein müssen. Also ich habe auch schon mal hier und da so leichte Tendenzen dazu gehört, dass Gott sagt, uns muss es doch gut gehen und wir müssen doch reich sein. Also ich kann es aus meiner Familie ganz konkret sagen, da gibt es in unserer Familie eine Familie, die quasi in so eine Theologieschiene gegangen sind, in so eine Kirche, wo halt gesagt wurde, ihr sollt reich sein. Die haben sich dann ein Traumhaus gebaut in einer großen Stadt, wo es sehr teuer war, haben sich hochverschuldet. Und da sind auch noch einige andere Dinge passiert und einige andere Auslöser. Und sie haben sich letztendlich von Gott abgewendet, weil gesagt wurde, das kann doch jetzt nicht so sein, dass wir hier überhaupt nicht mehr zurechtkommen, wo es einfach alles komplett schiefgegangen ist. Und ich glaube, was an dieser Stelle wahr ist und was wir begreifen müssen, ist, dass Gott zwar reichlich gibt, aber das, was wir brauchen und nicht das, was wir wollen. Gott gibt reichlich, was wir brauchen. Nicht das, was wir wollen. Wir kennen das, vielleicht wir Männer kennen das, vielleicht wenn unsere Frauen, also meine Frau vor ihrem Kleiderschrank steht und da sind Unmengen an Hosen, ja. Und dann hört man nur aus dem Schlafzimmer, Schatz, ich brauche eine neue Hose. Ja? Okay, jetzt muss ich aufhören, sonst kriege ich nichts zu essen. Also das Wort brauchen will, das verwechselt man da, glaube ich, vielleicht mal schneller. Aber zurück zum Problem. Ich frage mich immer noch, warum Jesus so krass in diesen Geschichten reagiert hat und so absolut reagiert hat und was dieses Geld mit uns macht. Ich glaube, wir sind alle unterschiedlich. Ja? Aber was wir gemeinsam haben, ist, dass wir gewisse Grundbedürfnisse haben. Wir müssen essen, wir müssen trinken. Ja, so ein paar Dinge, die brauchen wir. Und ich glaube, da sind noch ein paar mehr Punkte, die dieses Geld adressiert. Also zum Beispiel Anerkennung und Sicherheit. Ja? In manchen Psychologietheorien sind die auch anders angeordnet als Grundbedürfnisse, aber ich glaube, so ein Mindestmaß von dem brauchen wir, um überhaupt zu leben. Und ich glaube, dieses Geld gibt uns Männern wahrscheinlich mehr als den Frauen, aber es gibt uns Anerkennung und es gibt Sicherheit. Und wir vertrauen dann auf dieses irdische Materielle, was uns vielleicht nur eine scheinbare Anerkennung und Sicherheit verspricht. Und ich glaube, was Gott möchte, ist, dass wir uns vollkommen auf ihn fokussieren und bei ihm die Anerkennung bekommen und wissen, dass wir in ihm vollkommen sind, dass er uns als sein Ebenbild erschaffen hat und dass wir eigentlich ganz sind bei ihm und uns alles, was wir brauchen, bei ihm holen. Ich denke, es geht noch weiter. Wenn wir reich sind oder wenn wir einfach mehr haben, als wir brauchen, und nicht jeden Tag bangen müssen und nicht jeden Tag beten müssen, gib uns unser täglich Brot, dann sind wir nicht mehr so abhängig von Gott. Wir können uns, wir haben eine Unabhängigkeit gewonnen oder eine scheinbare Unabhängigkeit, vielleicht um es besser zu sagen. Und die Frage ist, wie abhängig sind wir von Gott? Ich hatte es vorhin schon anfangs adressiert mit unserem Konsumverhalten. Dass da einiges in die falsche Richtung läuft. Und ich habe zwei Fragen, die wir vielleicht jeder persönlich einfach beantworten können. Das eine ist, wohin investieren wir denn unser Geld eigentlich? Und die zweite Frage, die dann vielleicht später kommt, ist auch nicht unwichtig, wie finanzieren wir das? Vielleicht zum ersten oder zum Thema Kaufsucht, das möchte ich ganz kurz mal erwähnen. Da gibt es so viele Statistiken über dieses Geld und ich meine, richtige Menschen, die kaufsüchtig sind, sind noch eine überschaubare Menge in Deutschland. Aber was ich interessant fand, die Leute, die gefährdet sind, kaufsüchtig zu werden, die Zahl liegt ungefähr bei 25%. Fand ich erstaunlich hoch. Es gibt dann auch so Fragebögen, wenn man da den tendenziell mit Ja beantwortet und dann die überwiegende Menge der Fragen, dann sollte man vielleicht mal aufhorchen. Ich habe mal ein paar, will ich mal rausgreifen. Also hier steht zum Beispiel, wenn ich Geld habe, muss ich es ausgeben. Oft habe ich das Gefühl, dass ich etwas Bestimmtes unbedingt haben muss. Nach dem Kauf frage ich mich oft, ob es wirklich so wichtig war. Ich habe schon oft etwas gekauft, das ich dann gar nicht benutzt habe. Ich habe mir schon oft etwas gekauft, was ich mir persönlich eigentlich gar nicht leisten konnte. Also irgendwie macht dieses Thema was mit uns und wir denken, wir können unsere Bedürfnisse damit stillen. Und klar, irgendwie ist es auch so und es ist ja auch gut, wenn wir uns Dinge mal gönnen, aber wenn wir unseren Fokus darauf richten, dass wir unsere Bedürfnisse darauf stillen, dann ist das, glaube ich, ein Trugschluss. Es gibt da auch ein schönes Beispiel von Leuten, die befragt wurden, wie viel Einkommen brauchen sie eigentlich, damit sie irgendwie glücklich sind. Und da wurden dann die Leute gefragt, die nicht so viel haben, die haben dann irgendwie gesagt, ja, wenn ich das Doppelte hätte, dann wäre ich wirklich glücklich. Und dann wurden die Reichen gefragt, die eigentlich ne, 10-mal so viel hatten wie die Armen, bist du denn schon zufrieden? Und die sagten, nee, also wenn ich das Dreifache hätte oder das Vierfache, also dann noch mehr, exponentiell mehr, da wurde dann gesagt, dann wäre ich glücklich. Ja? Also es erfüllt einfach nicht das, was wir in uns haben. Dieses Bedürfnis wird dadurch nicht gestillt. Die zweite Frage, die ich gesagt hatte, wie finanzieren wir das? Wenn wir mal heute gucken, Mediamarkt und Co., dann ist das ganz interessant. Da gibt es dann sowas wie Zahlpause, sowas wie 0% Finanzierung über einen ewig langen Zeitraum und sowas wie jetzt kaufen, später bezahlen. Es gibt die verrücktesten Dinge. Und was die Bibel dazu sagt, ist, der Schuldner ist seines Gläubigers Knecht. Knecht kann man ja, kann die Bibel einmal so sehen, einmal als vielleicht treuer Diener, einmal als Unfreien, als Sklaven. Und hier wird dieses Wort auch des Unfreiens genannt. Also wir bringen uns in eine Abhängigkeit. Was ich klarstellen möchte, ich glaube nicht, dass die Bibel jetzt irgendwelche Schulden verbietet. Ja? Ich glaube, es gibt kluge und dumme Schulden. Also man kann sicherlich mit Hausfinanzierung und so gute Sachen machen und vielleicht langfristig seine Mieten verringern und mit Altersvorsorge und was auch immer. Also versteht mich da nicht falsch. Aber ich glaube, es gibt auch nicht so kluge Schulden, die man machen kann und wo man sich in eine Abhängigkeit bringt und in eine Situation, die einfach nicht gesund ist. Ein weiser Mann hat mir mal gesagt, mache keine Schulden für Konsumgüter. Dazu jetzt keinen Bibelvers gefunden, aber das ist so meine persönliche Meinung, was vielleicht eine ganz, ganz gesunde Einstellung ist. Also das, was wir wirklich für den täglichen Konsum haben und vielleicht auch mal ein Handy oder ein Computer und all solche Sachen. Also wenn wir das alles finanzieren, ist die Frage, ob das wirklich ist, was wir brauchen oder ist es das, was wir unbedingt jetzt haben wollen. Ich habe einen dritten Punkt und der fordert vielleicht am meisten heraus. Und das ist keine rhetorische Frage, sondern sie heißt, wem gehört mein Geld? Also eigentlich könnte man denken, wenn ich jetzt hier arbeiten gehe oder irgendwie mein Geld erhalte und auf mein Konto gucke, dann ist das doch mein Geld, oder nicht? Oder nicht? Also ich glaube, an dem Beispiel Hiob kann man das ganz gut sehen. Gott hat die Macht über unseren Besitz. Und das wird am Beispiel Hiob eigentlich ziemlich schnell deutlich. Und ich glaube, dass Hiob, ich glaube, wir kennen die Geschichte so in den Grundzügen, und ich glaube, Hiob hat es verstanden. Ich zitiere ihn mal. Er hat gesagt, also Hiob, der wohlhabend war und der alles dann verloren hat, er hat gesagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Er hat verstanden, dass es nicht seins ist, was er zugeteilt bekommen hat, diesen Segen, der ihm dann irgendwie wieder abhandengekommen ist, sondern das ist einfach, er hat es akzeptiert und hat gesagt, der Herr hat es auch wieder genommen und er hat gar nicht nach den Gründen gefragt, so im Ersten, und hat, sondern gesagt, der Name des Herrn sei gelobt. Das war seine Einstellung. Die Frage nochmal, wem gehört mein Geld, wem gehört dein Geld? Ich möchte euch herausfordern und mal das, was wir haben, das, was wir als Besitz haben, das mal ein Gedankenspiel machen, wenn wir das mal auffassen als Leihgabe, die wir von Gott bekommen haben. Ich glaube, das ändert unseren Umgang mit diesem Thema total. Wenn wir auffassen, dass das Geld, was wir haben, nicht unser Eigentum ist, sondern unser Besitz. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Unterschied, also wenn man jetzt auch Mieter sieht, ja, der Vermieter ist der Eigentümer, der Mieter ist der Besitzer. Und ja, wenn ich mir jetzt ein Auto von Allah leihe, dann werde ich auch damit ganz anders umgehen. Ja? Mit dem eigenen Auto gehe ich schon vernünftig um, aber wenn ich mir eins leihe, ja, dann fahre ich wahrscheinlich auch nicht so schnell, damit ich kein Ticket bekomme, das er dann bekommt, und ich gehe einfach vernünftig damit um. Und ich glaube, es kann helfen, wenn wir das Geld so, wenn wir unser Geld, unseren Kontostand sehen und sehen, das ist etwas, was wir von Gott bekommen haben. Wir haben von Gott unser Leben geschenkt bekommen. Wir haben ein Gehirn bekommen, mit dem wir nachdenken können. Wir haben Talente geschenkt bekommen. Und so glaube ich auch, dass er unseren Besitz zugeteilt hat. Und was, glaube ich, wichtig für ihn ist, dass wir damit verantwortungsvoll umgehen. Und Petrus bezeichnet uns auch als Haushalter Gottes. Ja? Eine Person, die einfach verantwortungsvoll mit dem umgeht, was wir bekommen haben. Ich möchte einen ganz kurzen Ausflug noch haben zum Thema Zehnten. Ja? Das ist auch so eine Sache, so viel spricht man ja darüber nicht, aber manchmal hatte ich hier und da schon mal eine Diskussion, wo dann so gesagt wird, ja, brutto oder netto, ja? Oder ist das denn wirklich noch heute so? Ja, im Alten Testament ging das ja eigentlich los. Das Neue Testament sagt da jetzt eigentlich auch nichts gegen. Aber ich denke jetzt nicht, dass wir das brauchen, um mal die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein interessantes Thema, was unsere Herzenseinstellung anspricht. Und wenn wir das, was wir eben gesagt haben, dass unser Geld eigentlich eine Leihgabe von Gott ist, dass da ein Eigentümer eigentlich jemand anders steht, dass wir damit doch ganz anders umgehen. Dass wir da doch sagen, okay, das ist eigentlich Gottes Geld. Er möchte, dass wir damit verantwortungsvoll umgehen. Und wir fragen ihn dann, ja, was soll ich damit denn machen? Wie viel soll ich denn jetzt jemandem anders vielleicht geben? Wenn Andreas über das Thema Hauskauf redet, ja, ich weiß nicht, wie die Lage da ist, ob wir da alles im grünen Bereich sind, aber wie viel von dem, was wir auf dieser Erde einfach zugeteilt bekommen haben, was Gott gehört, wie viel möchte ich dahin investieren? Ich hatte früher auch, was heißt früher, so lange ist es noch nicht her, als ich Student war, hat man natürlich auch noch nicht so viel, jetzt habe ich auch noch nicht so viel mehr, aber letztendlich hat man natürlich solche Gedanken wie, ich meine, viel Geld kommt bei mir nicht rein, ja, 10% davon, das ist auch nicht wirklich viel, das bringt doch keinem was, ja. Aber wenn ich das jetzt mache, dann rutsche ich vielleicht in Dispo oder was auch immer, ja, dann reicht es irgendwie nicht mehr. Aber ich glaube, das ist eine falsche Einstellung. Ich weiß nicht, wer von euch Rockefeller kennt, also aus Erzählungen, das war so ein US-Mensch, der da mal mit dem Öl angefangen hat und wirklich ein superreicher Mann, also wenn man sein Gehalt in das heutige umrechnet, ist er wirklich der Allerreichste, ja, und damals konnte man sein Geld ja sicherlich gar nicht so richtig ausgeben, also es ist wirklich unglaublich, was man damals mit Öl verdienen konnte, heute sicherlich auch noch, aber was ich ganz interessant finde, ist bei ihm, dass er hat angefangen für seine Mutter ein bisschen zu arbeiten und hat dann 1,50 Dollar pro Woche bekommen. Und als er sein erstes Gehalt bekommen hat, hat ihm seine Mutter gesagt, hier ist dein Gehalt, wenn du möchtest, kannst du davon einen Teil dem Herrn geben oder zurückgeben. Und er hat gesagt, ja, das möchte ich. Und er hat dann von seinem ersten Dollar, den er verdient hat, seinen Teil an Gott gegeben. Und was er selber im Nachhinein, als er alt war, über sein Leben gesagt hat, er sagt, hätte er von seinem ersten Dollar nicht einen Teil seiner, also einfach einen Teil gespendet, hätte er das von seiner ersten Million auch nicht machen können. Und ich glaube, wenn du deinen Kontostand ansiehst und sagst, das ist ja nicht viel, aber ich glaube, darum geht es nicht. Es geht um unsere Herzenseinstellung und es geht darum, was Gott damit machen kann, weil Gott kann vermehren. Es gibt noch einen schönen Satz, den habe ich hier, glaube ich, sogar notiert. Reich ist, wer viel hat, reicher ist, wer wenig braucht und am reichsten ist, wer viel gibt. Ja? Also wir sind reich, wenn wir viel geben können von dem, was uns anvertraut wurde. Hebräer 13 erzählt uns, wie wir als Christen leben sollen und sagt hier in Vers 5, seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich, nie wende ich von dir ab. Unser liebender, ja, Gott versorgt uns. Es gibt ja auch diese Bilder mit den Spatzen, mit den Raben, mit den Blumen, ja, alles beschrieben, alles wird versorgt und wir sind so viel mehr, ja, wir sind sein Ebenbild, er hat uns in die Gesellschaft gerufen und er vergisst uns da nicht. Was ich aber auf der anderen Seite auch nicht glaube, dass Gott gesagt hat, dass es uns irgendwie besonders gut gehen soll. Also ich habe zumindest diesen Vers noch nicht in der Bibel gefunden, dass er sagt, euch Christen, ja, euch geht es ganz besonders gut. Besser als diejenigen, die Gott nicht kennen. Also das habe ich zumindest nicht gefunden. Und ich glaube auch, was ich gefunden habe, ist, dass Gott gesagt hat, wir sollen glücklich sein alle Zeit und wir sollen zufrieden sein. Und ich glaube, Zufriedenheit hat nichts damit zu tun, was wir besitzen und wie unser Kontostand aussieht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und ja, ich möchte auf meiner letzten Folie einen Lebensstil beschreiben, den Paulus gelebt hat und den ich einfach beeindruckend finde. Er sagt in Philipper 4, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Amen. Also, ich denke, wenn Paulus das gesagt hat, ich meine, wenn man irgendwie mit seinen Freunden irgendwo am See sitzt und sein Brot bricht und irgendwie eine schöne Zeit hat, dann kann man sowas leicht sagen, oder? Nee. Er saß im Gefängnis, als er das gesagt hat und ihm ging es wirklich nicht gut. Und er konnte sowas sagen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, zufrieden zu sein und unabhängig zu sein von diesem Thema, was uns so dominiert jeden Tag in unserem Leben. Ich glaube, also diese Kultur, die wir hier, die wir manche von uns leben oder die wir einfach haben, dass wenn uns die Dinge einfach gut zufallen, wir schaffen eine Prüfung, wir kriegen einen neuen Job, wir kriegen eine Gehaltserhöhung, dann sagen wir alle Ehre Gott und er hat uns irgendwie jetzt super. Und wenn dann irgendwie alles mal schief läuft und wir sind irgendwie krank und wir haben gerade unseren Job verloren oder was auch immer, dann sagen wir, ja, wo ist er denn jetzt? Ja? Und ich glaube, wenn wir das sehen, ja, dann ist es was anderes. Dann sind wir unabhängig von dem und lernen in jeder Situation einfach dankbar zu sein, einfach glücklich zu sein. Was für eine Herausforderung. Ja, wir haben unseren Gott, der reichlich gibt, was wir brauchen. Nicht, was wir wollen. Und was ist das für ein Gottesbild? Er vertraut uns einfach viel an. Er gibt uns unser Leben. Ich sagte schon, er gibt uns einfach unsere Talente. Alles das, was wir haben, kommt von ihm. Und er vertraut uns das an und erwartet aber gleichzeitig, dass wir damit einfach gut umgehen. Ja, und ich möchte euch ermutigen, das nächste Mal einfach, wenn ihr auf euer Konto blickt, dass ihr da bei dem Kontoinhaber vielleicht euren Namen einfach mal durchstreicht und dann einfach mal Gott hinschreibt. Ich glaube, dass das ändert. Das ändert einfach unser Umgang damit. Okay, ich möchte noch beten. Jesus, du siehst dieses Thema, was uns einfach dominiert in unserem Leben. Geld regiert die Welt. Und wir möchten dir das einfach geben, Jesus. Wir möchten da, wo die Probleme sind, Jesus, da, wo wir falsch damit umgehen, Jesus, das möchten wir dir geben. Jesus, du sagst, wo unser Herz... Unser Herz wird immer da sein, wo unsere Schätze sind. Und Jesus, diese Schätze auf Erden sind einfach vergänglich. Jesus, ich danke dir, dass du uns das einfach bewusst machst und dass du uns dazu bringst, dass wir unsere Schätze bei dir sammeln, Jesus. Jesus, zeig uns, was dir wichtig ist, wo du uns hinführen möchtest. Jesus, ich bete für alle, die irgendwie nicht wissen, wie sie vielleicht über die Runden kommen, die einfach Sorgen mit diesem Thema haben, dass du sie einfach frei machst und dass du als unser Versorger da eingreifst, Jesus. Und ich möchte für alle, die sich an dieses Thema klammern, beten, dass du einfach da Freiheit schenkst, Jesus, und dass du da einen Perspektivenwechsel festsetzt, Jesus. Ich danke dir für das Vertrauen, was du uns einfach hier gegeben hast. Und für alles, was du uns schenkst, Jesus. Ich danke dir für diese Versorgung und ich bitte dich trotzdem, dass wir in unserem Fokus haben, dass wir von dir abhängig sind. Und dass wir uns auf dich fokussieren und dich suchen, Jesus, wenn es uns nicht gut geht, dass wir nicht als erstes zu unserem Arzt laufen, den wir uns einfach leisten können und einfach, wo wir abgesichert sind, sondern dass wir sagen, du bist mein erster Zufluchtsort, wo wir hingehen. Jesus, ich danke dir einfach, dass du uns versorgst, dass du uns segnest jeden Tag neu. In Jesu Namen. Amen.